Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte, wieder mit mir Eva und diesmal dabei Jana. Hallo Jana.
Hi, grüß dich.
Hi. Wir haben jetzt gefühlt schon sehr lange nicht mehr miteinander gesprochen, oder?
Ja, das stimmt. Sehr, sehr lange, ja.
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil du ja auf einer großen Reise warst. Also es kommt mir vor, als hätten wir schon ganz lange irgendwie keine gemeinsame Folge mehr gemacht. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr und bin gespannt, was du auch zu berichten hast, ja, weil du warst ja in Japan.
Richtig, ja. Ich und gefühlt ein gutes Stück vom Rest der Welt.
Okay, ich bin nicht. Also bei mir steht es immer noch auf der Liste. Ist immer noch ein Sehnsuchtsort von mir. Ja, ganz, ganz oben. Also Japan möchte ich auf jeden Fall irgendwann in meinem Leben hinreisen.
Es ist irre. Also ich meine, momentan ist da eben, wie gesagt, ein bisschen so ein Hype drauf. Also ich glaube, die japanische Tourismusbranche hat ein bisschen das Problem, dass die zwar sich sehr freuen über ihren Tourismus, das bringt natürlich Geld ins Land, der ist aber nur leider sehr konzentriert auf so ein paar wenige Orte. Mhm. Also man merkt das ganz krass, wenn man da rausgeht, also wenn man von irgendwie den einen Tempel, wo alle hinlaufen, wo da wirklich Menschenmassen sind, okay, wenn man dann da drei Straßen weiter weggeht, dann ist da niemand
mehr. Okay, ja. Du warst im Oktober, oder?
Genau, ja. Ende September, Anfang Oktober, ja.
Ist das dort High Season? Weil ich dachte jetzt eigentlich eher, dass so diese Kirschblütenzeit im Frühjahr eher so die Hochsaison ist.
Die Kirschblüte ist natürlich, glaube ich, da das absolute Highlife. Da geht es wahrscheinlich noch mehr zu. Wir haben uns da also ganz explizit dagegen entschieden, weil ich mir dachte, ja, okay, so ein paar Kirschblüten sind zwar schön, aber lieber ein bisschen weniger Leute.
Okay, der Plan ist dann aber nicht ganz aufgegangen, oder?
Ja, ich weiß halt nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir im Frühling da gewesen wären. Aber nein, also es war auf jeden Fall, es war super schön. Das ist ja da, der Herbst ist auch wahnsinnig schön. Sommer, glaube ich, ist in Japan ziemlich heiß. Also es war jetzt dann auch noch echt teilweise über 30 Grad im Oktober. Also das war schon, glaube ich, gut, dass man da nicht im Sommer hingeht. Und es fängt halt so langsam an, Herbst zu werden, obwohl so die Herbstfarben dann erst wirklich so im November rauskommen. Aber ja, es war wunderschön. Das ganze Land mit dieser Parallelität zwischen teilweise hochmodernisiert und dann schaust du auf die andere Seite rüber und dann sind da diese ganz traditionellen Häuser mit Schiebetüren und Papierfenstern. Die Tempel, die wahnsinnig belebt noch sind. Das sind ja keine Relikte aus der Vergangenheit, sondern da geht man halt noch hin und betet, egal ob jetzt Shintoismus oder Buddhismus. Und die Tradition, die halt da geführt wird, also die Art, wie da gearbeitet wird, alles mit höchster Sorgfalt. Du machst etwas und dann machst du es gescheit. So, ja. Also es ist egal, was du machst, du hast halt Stolz da drin. Und
ja, ist schon spannend. Ja, das.
Ich habe natürlich geguckt, ob man da auch irgendwie was, die Japaner sind ja in der Astronomie und in der Wissenschaft eigentlich auch weit mit vorne.
Genau. Ich weiß, wir waren ja kurz auch im Kontakt, während du hier in Japan warst, haben wir ein bisschen geschrieben und eigentlich habe ich dich ja zu Kamio Kanda geschickt, habe gemeint, wenn schon dort bist, musst du, also da stelle ich mir ganz toll vor, das würde ich ja wirklich total gern mal besuchen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so ums Eck, oder? Also wo man da jetzt normal unterwegs ist.
Genau, also war jetzt nicht ganz so auf dem Weg und ich hatte dann auch irgendwann, ist so vollgepackt mit irgendwie Dingen, die man dann noch machen will, dass das dann am Ende so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Aber ich würde es auf jeden Fall, wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, würde es mich auch wahnsinnig interessieren.
Aber wir sollten weil so Studienreisen machen, ha?
Ja, genau, stimmt.
Mit den Hörern und Hörerinnen.
Ja, also was haben die Japaner? Weil, also ich finde es halt so wild, ne, weil die sind so, es ist ja mehr ein kleines Land im Prinzip, aber sind halt da auf dem Gebiet wirklich ganz groß mit dabei. Ich habe jetzt für den Einstieg heute zwei Geschichten mitgebracht. Und zwar habe ich mich dann nochmal beschäftigt. Die Japaner haben ja eine recht erfolgreiche eigene Raumfahrtbehörde, die JAXA. Und ich habe mich da noch ein bisschen schlau gemacht, weil tatsächlich war es auch so, also vor allem, wenn du in den Städten bist, jetzt gerade Tokio natürlich, da fühlst du dich jetzt nicht so astronomisch, weil so viele Sterne sieht man da nicht. Also beziehungsweise eher so gar keine, weil es so wahnsinnig hell ist. Also ich habe wirklich noch nie so einen hell erleuchteten Nachthimmel gesehen, wo du wirklich ein, zwei Sterne und das war's. Aber die JAXA gibt es ja schon länger und ist relativ erfolgreich. Also die Japaner machen da viel. Und jetzt haben sie gerade eben, habe ich gesehen in den Nachrichten, und das ist, ich finde die Geschichte so toll, weil es so wunderschön japanisch ist, Linusat gestartet. Ich weiß nicht, hattest du Latein in der Schule?
Nein.
Ich auch nicht.
Du auch nicht. Oh, okay.
Nein. Deswegen musste ich auch nachschauen. Also Linio ist das lateinische Wort für Holz. Ah, und es ist der erste Holzsatellit der Welt, der so zum Einsatz kommen soll. Und ist ein ganz kleines Ding, hat nur 10 cm Seitenlänge und ist am 5. November jetzt gerade eben zur ISS gestartet worden von
NASA. Klingt total wie ein Spielzeug ein bisschen, oder? Ich meine, 10 cm Seitenlänge und das Holz, ja, das könnte unter dem Weihnachtsbaum auch liegen als Geschenk, oder?
Total. Also man muss sich auch mal die Bilder angucken. Es schaut auch aus wie so ein kleines Spielzeug. Also, dass das wirklich im All rumgeistern soll, wirkt dann erstmal absurd.
Von der Idee her und so finde ich es halt echt, ja, super spannend.
Es ist ein nachhaltiges Material und einer der größten Gründe ist, dass beim Wiedereintritt von Satelliten, also wenn die dann in der Atmosphäre verglühen, diese Metallpartikel sich halt überall verteilen und die sind nicht sonderlich gut für die Umwelt und können auch sowas wie Telekommunikation stören. Und das ist eben der Grund, warum sie jetzt diesen Testsatelliten sozusagen gebaut und gestartet haben, weil sie halt sagen, klar, wenn das Ding aus Holz ist, dann ist der Wiedereintritt nicht so dramatisch, was irgendwelche Kontaminationen angeht. Es ist natürlich so, der hat natürlich schon noch metallische Komponenten, also er braucht ja irgendwie Elektronik und so weiter, aber ist halt deutlich weniger als sonst. Und die ganze Aufmachung ist halt wahnsinnig japanisch. Sie haben also einen ganz bestimmten Baum gewählt, das ist der Honoki, ein Magnolienbaum in Japan. Und ich habe gelesen, der wird eigentlich traditionell für die Schwertfutterale benutzt. Also die Samurai haben da sozusagen ihre Schwerter drin verstaut und das ganze Ding ist ohne Kleber und ohne Schrauben gebaut. Man hat das mit ganz traditioneller japanischer Handwerkskunst. Also ich stelle mir da so vor, dass das wahrscheinlich mit diesen, ja, diese Zähne, die so ineinander greifen.
Ja, diese Stecktechnik.
Genau, so Stecktechnik hat man das eben gebaut und der Satellit kommt jetzt zur ISS und wird dann von dort deployed und dann eben wird er Daten schicken, ob er in diesen Extrembedingungen im All gut klarkommt. Ja, es ist wahnsinnig japanisch, das Ding so zu bauen. Und nein, wir nehmen da nichts.
Ja, diese Zugangsweise, das ist halt wirklich, finde ich, so out-of-the-box-Denken. Ja, also so,
total.
Man hat die ganze Zeit Satelliten jetzt so gemacht, ja, und ja. Nee, probieren wir jetzt mal das aus und schauen, wie sich das verhält. Ich finde das super spannend.
Ja, und es passt so schön, weißt du, mit diesem Gefühl, was ich dort auch bekommen habe. Du machst das halt mit Sorgfalt. Also das Holzsatellit klingt ja erstmal absurd, irgendwie so ein bisschen rückschrittlich, aber wenn jemand so ein Holzsatellit bauen kann, dann glaube ich, sind es die Japaner, weil da wird dann so viel Sorgfalt da reingesteckt und die haben ja auch wirklich Erfahrung durch die Kultur mit eben ohne Kleber, ohne Schrauben, solche Sachen zu bauen. Also ich bin gespannt, was rauskommt. Die wollen den zweiten dann, glaube ich, auch schon 2026 starten. Ich finde es, wie du sagst, out of the box denken, mal irgendwie was Neues, ja, mal auch irgendwie drüber nachzudenken, okay, wie können wir auch Raumfahrt vielleicht nachhaltiger gestalten. Ja. Ich weiß schon, das Thema ist immer schwierig, weil wirklich nachhaltig ist Raumfahrt einfach nicht. Das muss man schon dazu sagen. Aber ja, ich finde es einfach, hat mich beeindruckt auf jeden Fall.
Weißt du, wann er dann die ersten Daten schicken soll? Also wann er dann
also er soll jetzt in einem Monat ungefähr von der ISS aus losstarten und ich denke mal, dann wird er loslegen, Daten zu schicken. Also Ende des Jahres wahrscheinlich.
Spannend. Genau. Musst du dranbleiben? Musst du uns dann
berichten? Muss ich dranbleiben? Muss ich dich und die Hörerinnen und Hörer natürlich auf dem Laufenden halten, ja. Hoffentlich passiert ihm nichts. Das wäre natürlich sehr schade. Ja, und das Zweite, weil ich habe dann eben angefangen, so ein bisschen zu gucken, JAXA und die großen Erfolge und so weiter. Und dann ist mir Hayabusa wieder eingefallen. Ich weiß nicht, ob du das damals auch, hast wahrscheinlich auch irgendwie auf dem Schirm.
Ja, das hast du schon mitbekommen, ja.
Genau, also das finde ich echt ein Riesenerfolg. Das ist eben auch die JAXA-Mission. Hayabusa heißt Falke auf Japanisch. Und das war die erste erfolgreiche Sample-Return-Mission zu einem Asteroiden, zu Itokawa damals. Hat wahnsinnig viele neue Technologien getestet. Die haben einen Ionenantrieb gehabt. Also da werden Ionen erzeugt aus neutralem Gas und dann werden die mithilfe von Elektrizität beschleunigt. Das erzeugt dann Schub und das hat man eben da auch einfach ausgetestet, wie gut funktioniert sowas. Und Hayabusa ist schon 2003 gestartet. Da gibt es, glaube ich, eine zweite auch inzwischen. Aber die erste startete eben 2003 und war dann 2005 beim Asteroiden. Ziemlich bumpy ride. Ich habe es mir nochmal durchgelesen. Also da ist echt eine Menge schief gegangen immer wieder. Es war der stärkste in der Geschichte jemals aufgezeichnete Solar Flare während dem Weg und der hat dann natürlich die Sonde beschädigt und dann sollte sie landen und zwar nur mit so einem kurzen Touchdown und dann wieder zurückweichen sozusagen, während sie das Material einsammelt. aus unbekannten Gründen steht online, war sie aber 30 Minuten an der Oberfläche. Ist kurz da irgendwie so rumgeschwebt. Hat in irgendeinen Sicherheitsmodus geschaltet und man hat also diverse Triebwerke irgendwie kompensieren müssen, weil die ausgefallen sind, Batterien und so weiter. Aber es hat alles funktioniert. Also man hat es dann geschafft, dass am 13. Juni 2010 ist die Kapsel mit dem Sample zurückgekommen. Und da gibt es total schöne, finde ich, Videos. Die ist in Australien gelandet und den Wiedereintritt hat man natürlich gesehen mit bloßem Auge. Und die Kapsel hat zwischendrin über 25 G erlebt und ziemlich hohe Hitze, schon heftig, und ist dann in Australien gelandet. Und das war eben das erste Mal, dass man von einem Asteroiden Material auf der Erde gesammelt hat. Ich meine, jetzt mit, wie heißt sie? Jetzt habe ich den Namen fast vergessen. Wie heißt die große Return Mission, die gerade wieder gekommen. OSIRIS-REx.
Ja, genau.
Hat die Samples zurückgebracht, genau.
Das REx, also das ist natürlich, was nicht aufgegangen ist.
Genau. Mit dem Spezialtool, was sie dann bauen.
Genau, ja, richtig.
Ich glaube, bei Hayabusa ging es auf, tatsächlich. Die haben natürlich deutlich weniger zurückgebracht. Aber ich finde das toll, dass es so eine Raumfahrtbehörde gibt, die jetzt eben nicht die NASA ist. Mhm. Und ich finde ja schon die ESA immer toll, weil ich mir da mal denke, ja, Europa ist auch dabei. Aber dass die Japaner da auch so ihr ganz eigenes Ding haben und da so erfolgreich sind, das finde ich sehr beeindruckend. Und ich hatte jetzt wirklich das Gefühl, dort zu sein. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber vielleicht ist es wirklich, vielleicht hängt es auch zusammen mit der Art zu arbeiten, mit der Kultur, dass das einfach auch dann trotz dem kleineren Land und der kleineren Wirtschaftspower jetzt als die USA, obwohl die Japaner jetzt natürlich auch nicht schlecht dabei sind, dass sowas dann so erfolgreich sein kann. Also dass man sich so dedicated da was zu machen. Wo man natürlich dazu sagen muss, ich glaube, das hat schon auch seine Schattenseiten. Also diese massive Volksausrichtung, und es darf eigentlich auch gar nicht schief gehen. Das ist natürlich jetzt auch nicht gesund unbedingt.
Ja, ja, ja. Das liest man ja immer wieder, dass dieser Leistungsdruck ja sehr hoch
ist. Ja, ist enorm. Ja, das, also was ich auch hatte, wirklich, also wir sind viel in der U-Bahn gewesen und du siehst halt Leute, die vom Arbeiten kommen, irgendwie um 9 Uhr, 10 Uhr abends, die da einschlafen, mehr oder weniger, weil die wahrscheinlich schon seit früh da sind. Das ist schon heftig. Aber ja, das ist so viel zur japanischen Raumfahrt, und müssen wir mal eine Studienreise machen und Kamio Kande irgendwie genauer unter die Lupe nehmen.
Das würde ich auch total gerne machen. Ja,
schon total.
Ja. Ich habe ja mal das Bild von Kamio Kande, kennst du ja, oder? Also dieses berühmte, das von diesem Innenraum. Mhm. Und ich hatte das mal als Hintergrundbild in Pandemiezeiten beim Zoomen und bei diesen ganzen Videocalls. Und dann hatten wir irgendwann mal so einen Team-Call in der Arbeit, der zu Weihnachten, und es war in Pandemie, das heißt, es war eben alle daheim irgendwie, und ich hatte Kamio Kande im Hintergrund und alle irgendwie nur so, weil das ja auch so golden irgendwie ausschaut.
Ja, das ist schön weihnachtlich.
Und, ja, genau. Und also, du hast ja voll das tolle Weihnachtsbild im Hintergrund. Ja, und ich so, nee, das ist eigentlich überhaupt nichts Weihnachtliches. Und dann habe ich versucht, das ein bisschen zu erklären, aber ich glaube, ich habe meine Kollegen und Kolleginnen ziemlich schnell verloren bei der Erklärung.
Verloren.
Was das ist und was das kann. Und ich glaube, da müssen wir mal eine Folge drüber machen. Also das
Fall. Das ist auf jeden Fall spannend. Übrigens, die Japaner sind ja, das finde ich ganz toll, was so Weihnachten, weil du es gerade gesagt hast, ist mir gerade nur eingefallen, haben sie mir erzählt, die feiern ja total gern christliche Feste ohne irgendwelche religiösen Anbindungen. Das finden die halt einfach nur lustig. Also zum Beispiel, die heiraten auch ganz viel in Weiß und so. Aber halt,
wenn es gefällt, ne?
Gefällt ihnen halt, ja. Finde ich auch total in Ordnung. Und Weihnachten gefällt ihnen halt auch. Und es gibt schon ein paar Christen, aber es sind wirklich wenige. Und das Allerlustigste ist, und das ist die beste Marketingstrategie jemals, aus irgendeinem Grund konnte Kentucky Fried Chicken die japanische Bevölkerung davon überzeugen, dass es total weihnachtlich ist, an Weihnachten KFC zu essen.
Okay.
Das ist kein Scheiß. Die bestellen in Monate im Voraus vor, weil da so ein Ansturm ist auf frittiertes Huhn.
Okay.
Und an Weihnachten, am 24. oder 25. Dezember feiert Japan Weihnachten und alle essen KFC.
Okay. Und, man braucht nur eine zündende Marketing-Idee. Ja?
Das haben wir auch gedacht. Das ist genial, ey. Da gehst du rein und sagst so, hey, ihr wollt Weihnachten feiern? Cool. Ich sage euch mal, wie das geht. Ihr müsst alle unser Produkt kaufen.
Ach, da muss ich mir jetzt auch was überlegen. Ja. Mal schauen, ob mir da was einfällt. Genau. Okay.
Ja, gut. Also sie sind sehr weihnachtlich.
Okay, ja.
Vielleicht ungewollt.
Cool. Ja, danke für deine Ausführungen zu Japan.
Ja, gerne. Du hast uns ja heute auch eine ziemlich spannende Geschichte mitgebracht.
Ja, ich zoome jetzt wieder von Japan her.
Ja.
Also ich werde jetzt ganz, ganz lokal eigentlich fast bleiben. Also ich bleibe jetzt bei meinem heutigen Thema eigentlich in Europa. Eigentlich beginne ich sogar in Österreich und gehe dann nach Deutschland. Wir haben ja schon ziemlich oft über Lisa Meitner gesprochen. Also es ist immer wieder auch vorgekommen in diversesten Kosmoglatte-Folgen, also das heißt bei Frauen in der Wissenschaft, glaube ich, haben wir schon einmal über sie gesprochen. Ich meine, ich habe sie auch kurz erwähnt bei der Entstehung der schweren Elemente. Oder zumindestens war halt ihre Forschungsarbeit auch grundlegend halt dann auch für die späteren Entdeckungen, die man halt in der Astronomie oder Astrophysik dann eben auch gemacht haben. Und ja, und deswegen dachte ich mir, nee, also jetzt muss ich mal wirklich eine eigene Folge Lise Meitner widmen und vor allem der Kernspaltung. Also wir wollen uns eben auch die Kernspaltung ein bisschen ansehen. Und weil das einfach ganz fundamental ist und bei vielen Folgen irgendwie greifen wir eigentlich auf dieses Konzept zurück, ohne dass wir das jetzt eigentlich mal so, also das Konzept der Kernspaltung oder Kernphysik, ohne dass wir da eigentlich das nochmal genauer darüber gesprochen haben. Und ich muss mich da jetzt mal outen, ich bin auch ein ziemlicher Fan von Lise Meitner. Also
ich auch.
Ich würde total gerne mal mit ihr auf einen Kaffee gehen. Ja? Also das ist wirklich eine, die, wo ich mir denke, ja, würde ich gerne, also hätte ich gerne kennengelernt. Also sie ist ja mittlerweile, so viel kann ich schon spoilern, sie ist schon gestorben.
Ist verstorben, ja.
Schon ein bisschen länger, 1968. Und ich muss aber dazu sagen, bevor ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich jetzt mit Lise Meitner gar nicht so viel anfangen können. Also
sie ist unsichtbar in der Geschichte. Das ist wirklich...
Also ich glaube, es wird zwar jetzt besser, wobei ich nicht weiß, ob das halt an meiner Bubble liegt, wo man sich halt bewegt. Es ist natürlich Marie Curie, kann jeder was damit anfangen. Also da kannst du wirklich auf die Straße gehen und da weiß halt jeder sofort Bescheid. Ja, und ich war früher auch ein totaler Marie Curie-Fan. Also ich habe mir da eine Biografie gelesen und den Film da irgendwie angesehen. Und als ich dann aber eben zum Studieren anfing, bin ich halt dann immer öfters über Lise Meitner gestolpert eigentlich. Ja, und weil ja auch an der Physik der größte Hörsaal ja nach ihr benannt ist, also der Lise Meitner Hörsaal. Etliche Prüfungen dort schon gemacht und Vorlesungen besucht. Und ich glaube, dass es vielleicht auch so ein bisschen diese geografische Nähe dann auch ist, ja, weil sie ja Österreicherin ist.
Sie ist Österreicherin, ja, klar. Ich finde es trotzdem erstaunlich. Curies Entdeckung und Arbeit ist natürlich bahnbrechend, aber Meitner, also steht dem ja in nichts nach.
Nein,
das ist
gar
natürlich
nicht.
Das schwierig, das zu vergleichen. Vielleicht liegt es bisschen auch an der Persönlichkeit. Es kommt wahrscheinlich, wir werden vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Ich glaube, sie war ja sehr scheu fast schon, also zurückgezogen und hatte auch, glaube ich, gar kein großes Interesse, also berühmt zu werden.
Ja, das glaube ich auch. Ein Leben in der Wissenschaft, also wissenschaftliche Karriere, das war ja schon wichtig. Also sie wollte Wissenschaftlerin auch werden. Ja. Also ich habe jetzt auch bei der Vorbereitung in einer Biografie von ihr auch gelesen und dass sie eben auch dann gemeint hat, dann so ja, also sie wollte immer Wissenschaftlerin werden und also das war so, glaube ich, in den 1920 Jahren, als sie es gesagt hat dann, und das hat sie auch erreicht, also dass sie doch wirklich, also jetzt auch mit dem, dass sie ja die Kernspaltung also mitentdeckt hat, dass sie da gesagt hat, ja, also da hat sie, was das betrifft, hat sie halt schon ihr Ziel erreicht, aber natürlich waren bei ihr wirklich sehr viele Hürden
und Hindernisse. Sie wird irre durchgeboxt.
Und, ja, und das, ja, das möchte ich jetzt einfach auch ein bisschen erwähnen oder auch darauf natürlich eingehen, weil wir dürfen nicht vergessen, sie wurde ja, ich glaube, 48 Mal für den Nobelpreis nominiert, vorgeschlagen, ja, also 29 Mal in Chemie, 19 Mal in Physik und hat ihn aber nie bekommen, ja. Also,
nie gekriegt.
Und das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen eigentlich.
Naja, und das geht ja auch weiter. Also ich meine, ich habe Oppenheimer gesehen und die ist ja noch nicht mal erwähnt worden.
Ich glaube, in einem Satz wird sie erwähnt. Also ich glaube, es ist so ganz kurz, wird mal der Name fallen.
Echt?
Ich glaube, bin jetzt auch nicht ganz sicher.
Aber da ich war trotzdem sauer, weil ich meine, da bemühen sie sich ja schon sehr, gerade auch die europäische Seite darzustellen und Heisenberg ist dabei und weiß ich nicht, wer alles.
Ja, richtig,
und
ja, das hast du schon alle.
Hahn wird erwähnt und Meitner ist, also.
Ja, sie war eigentlich ja Physikerin, aber für die Astronomie auch nicht unbedeutend und deswegen finde ich, können wir ihr ruhig eine Folge widmen.
Auf jeden Fall.
Und jetzt muss man mal die Frage stellen, so wer war Lise Meitner eigentlich? Also ich habe gesagt, dass sie ja schon in Wien geboren wurde, 1878, hat jetzt übrigens Geburtstag am 7. November erst. Und sie hat sich eben auch schon früh für Mathematik und Physik interessiert. Also das ist bei ihr, glaube ich, so eine klassische Interessensbiografie, die man ja bei vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen kennt. Aber wenn wir da jetzt eben die Zeit zurückspulen, war es halt dann bei ihr damals wirklich noch nicht möglich, auch die Uni zu besuchen. Das war erst 1899 in Wien möglich. Das heißt, sie hat dann mal Privatkurse auch gemacht, dass sie dann überhaupt auf die Uni gehen konnte. Das war dann auch erst 1901, da war sie schon über 20. Ja.
Also unmöglich... Genau, als Frau einfach nicht wahrscheinlich.
Genau,
oder?
Das, ja, natürlich.
Das,
ja.
Genau.
Ja, vergessen als Frau. Ja, eben das.
das ist noch nicht so lang her. Das muss man schon, also 1899, klar, jetzt über 100 Jahre, aber wow. Okay.
Ja, und hat dann Mathematik und Physik begonnen, das Studium. Also eine von zwei Frauen war sie da jetzt. Der hat dann 4 Jahre später, als sie das dann abgeschlossen hat, war sie auch als die zweite Frau überhaupt, die das halt mit Promotion dann abgeschlossen hat. Es ist halt auch so etwas her, wo ich mir denke, ja, ich habe ganz selbstverständlich das als zweiten Bildungsweg, Astronomie und Physik inskribiert, und ich habe das einfach machen können, bin einfach hingegangen, habe inskribiert und bin da reingegangen, ja, und das war jetzt nichts Ungewöhnliches, Außergewöhnliches, und ich denke mir dann aber schon oft, ja, 100 Jahre zuvor ist Elise Meitner, hat da gekämpft fast, dass sie das machen hat können.
Ja, und auch so diese ständige, ich meine, du fällst dir dann auch überall sofort massivst auf, also ich stelle mir das
natürlich
auch wahnsinnig anstrengend vor, ich meine, du erkämpfst dir dann da deinen Platz und du musst aber wahrscheinlich jeden Tag dafür kämpfen, dass du ihn behalten darfst oder dass die Leute nicht sagen, ah ja, Gott, die Frau, also war ja klar, dass das irgendwie nicht funktioniert.
Ja. Und es ist eben auch nicht gewöhnlich, dass du das überhaupt machst. Ja? Also ich glaube, dass dir halt als Frau einfach ein anderer Weg damals eigentlich vorgelegt wurde. Ja? Also dass du da halt schon sehr ausreißt. Also ich glaube, allein, dass du es überhaupt machst und dann auch wirklich zu Ende bringst, das ist halt schon sehr bewundernswert. Und sie war dann eigentlich auch von Anfang an ziemlicher Fan von der ganzen neu entdeckten Radioaktivität, wollte eigentlich dann auch mit Marie Curie forschen, nach Paris gehen, das war dann aber auch ein bisschen zu chemisch. Und sie ist dann nach Berlin, um bei Max Planck zu arbeiten, hat dann eben Otto Hahn kennengelernt und dürften sich recht gut verstanden haben und haben gesagt, naja, sie wollen da jetzt eben gemeinsam forschen. Und das fand ich auch total interessant, weil der Institutschef vom Otto Hahn, der war irgendwie gar nicht amused darüber, dass er mit Lise Meitner jetzt irgendwie forschen möchte und da arbeiten möchte. Und ich glaube, es dürften Frauen nicht mal das Institut betreten oder irgendwie so ganz schlimm. Und angeblich hat er da irgendwie so, war dann sein Kompromissvorschlag so, ja, also wenn sie im Keller bleibt und niemals das Institut betritt, dann soll mir das nur recht sein, dann kann sie dann ruhig machen. Ja, das, und ja, und so hat halt ihre Zusammenarbeit im Keller begonnen. Ja, also,
durch die Hintertür im Institut.
Ja, genau.
Ich muss da auch immer sagen, ich meine, klar, solche Beziehungen, glaube ich, sind damals ganz schwer noch übertragen. Also man weiß nicht so wahnsinnig viel darüber. Aber ich glaube, diese Freundschaft zwischen Meitner und Hahn, die war schon sehr, sehr besonders. Also auch die Tatsache, dass er muss ja wahnsinnig beeindruckt gewesen sein von ihrer Arbeit oder von ihren Fähigkeiten. Und das finde ich immer wieder beeindruckend, dass die beiden dann so lange ja auch dann später eben diese Freundschaft begleitet hat, die ja nie irgendwie geprägt war. Die sind ja nie ein Paar gewesen oder ich glaube, da gab es ja auch nie irgendwie Ambitionen in die Richtung, sondern die waren einfach sehr gute Kollegen und Hahn dann als jemand, der sicherlich auch ein Kind seiner Zeit war und drüber hinwegsehen konnte, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, dass sie eine Frau war und das einfach ihre Arbeit für sich hat sprechen lassen, finde ich auch beeindruckend. Also
umso weniger verstehe ich dann, was halt dann nach 1944 irgendwie passiert ist, aber das besprechen wir dann vielleicht nachher.
Genau, das kommt dann nachher, das
genau,
ist erstaunlich.
Also ich glaube, dass es da jetzt, also wirklich gerade zu Beginn eben halt wirklich auf Augenhöhe war. Also er hat sich auf die chemische Seite der Experimente konzentriert und Meitner hat dann eben diese physikalische Analyse gemacht und sie war noch so, total erfolgreich eigentlich jetzt in ihrer Zusammenarbeit. Also sie haben neue chemische Isotope entdeckt, also radioaktive Isotope. Es ist dann auch 1909 dieses Verbot des Frauenstudiums aufgehoben worden, das heißt, sie hat dann offiziell das Institut betreten dürfen. Wahnsinn. Ja. 1913 hat sie dann noch eine offizielle Anstellung bekommen, also am neu gegründeten Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie, also auch das erste offizielle Gehalt dann. Yippie.
Ja, Wahnsinn. Das erste Mal bezahlt worden dafür.
Ja, also es ist halt schon krass. Ja.
Ich hatte auch irgendwo bei dem, ganz kurz nur bei dem Institut, auch so eine, das sind so absurde Dinge. Es gab keine Damentoilette, natürlich nicht, weil
Warum auch?
Warum auch? Und sie ist dann anscheinend echt immer über die Straße irgendwo anders oder in der Kneipe gegenüber oder so.
Wirklich?
Damit sie auf Toilette gehen konnte. Ja, klar, das ist so dieses, genau, weil wenn du keine Frauen in deinem Institut zulässt, brauchst du natürlich auch keine Damentoilette.
Gerade das mit den Toiletten, ich weiß nur mal kurz, einen Exkurs machen sollen, aber das zieht sich ja total breit und lang eigentlich. Ja, ich meine, du hast das einst als Thema bei Hidden Figures ja auch, fällt mir
ein. Ja, total, mit den weißen und nicht weißen Toiletten.
Ja, und ich kann tatsächlich einen Schwank auch aus meinem Leben erzählen hier, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir diesen Exkurs machen sollen, aber ich wage ihn mal ganz kurz. Und zwar, meine Schwester ist auch in einem männlich dominierten Beruf tätig oder tätig gewesen eigentlich. Ja, es war aber Handwerk, also Stichwort Handwerk und war da eben auch. Und sie war am Anfang nicht fix angestellt, sondern irgendwie so nur als Saison oder irgendwie so. Und das war dann tatsächlich ein Thema bei der Fixanstellung, dass es keine Damentoilette dort gibt.
Was?
Ja, und
das kann nicht sein.
Ja, und
das
wenn du
kann
halt
man
dann,
nicht machen.
Ja, und wenn du halt dann tatsächlich irgendwie so fix dann übernommen wirst und angestellt wirst und bla bla bla, dann musst du, das ist wahrscheinlich gesetzlich vorgegeben, ja, das natürlich dann auch für dich ein eigenes Klo ist. Und sie hat dann tatsächlich ein eigenes Klo bekommen. Also es ist dann, glaube ich, irgendwie haben sie dort die Örtlichkeiten halt dann so, dass halt dann auf einer Tür dann wahrscheinlich ein Damenklo-Schild drauf war oder so.
Wow, das ist schon wild.
Also das sind wir 2022, 21. Also,
ja, dann lieber halt, also dann denke ich mir halt, dann lass das halt bleiben, dann macht's halt irgendwie so hier Gemeinschaftstoiletten oder
ja,
so. Ja, finde
ich
auch recht. Ja. Aber also die, also das kann, wow. Also nur weil es männlich dominiert ist, das ist ja nicht.
Ja. Nee, aber das siehst du, was das für Implikationen hat, wenn man Frauen überall reinlässt. Ja, also,
ja, ja, da muss man plötzlich Toiletten bauen.
Ja, geht gar nicht. Na gut, aber zurück wieder zu Lise Meitner. Und wir waren jetzt im 1913, das heißt, Erster Weltkrieg ist dann ausgebrochen. Das war dann natürlich so ein bisschen eine Unterbrechung. Sie war dann auch Röntgenschwester, also in den Lazarenten der Ostfront. Hat mich sehr an Marie Curie erinnert, die ja auch da diesen Röntgenwagen da entwickelt hat und da ja auch... an einer anderen Front allerdings, da auch unterwegs war und da die Soldaten, die Verletzten gerönt hat. Nach ihrer Rückkehr dann nach Berlin, da hat dann wirklich auch ihre offizielle Karriere, also wirklich die wissenschaftliche Karriere begonnen. Also sie ist dann Leiterin der physikalisch-radioaktiven Abteilung des Kaiser-Wilhelms-Institut geworden. 1926 auch dann übrigens außerordentliche Professorin für experimentelle Kernphysik an der Berliner Universität und damit auch Deutschlands erste Physikprofessorin.
Da kriege ich mal so ein bisschen, da werde ich mal so ein bisschen emotional, das ist irre. Das ist, ich meine, von ein paar, keine 30 Jahre vorher, Frauenstudium verboten und dann wird sie Professorin. Das ist irre.
Das ist toll. Das ist aber halt auch schon in ihren 50ern, ja. Also das ist
naja, also nicht mehr ganz, ja klar. Ihre männlichen Kollegen haben das alles deutlich früher gemacht.
Ja, ja. Naja, und dann ist halt leider wieder die Politik bei ihr ein bisschen in die Quere gekommen. Also wir wissen, glaube ich, alle, was in Deutschland ab den 1930ern passiert ist und sehr kritisch passiert ist. Das war sie natürlich also auch massiv betroffen. Also sie ist ja jüdischer Abstammung, ist zwar evangelisch erzogen worden. Also ich habe da irgendwie auch erfahren, dass das dürfte irgendwie damals in Wien noch gang und gäbe gewesen sein, dass wenn du in einer jüdischen Familie geboren worden bist und da irgendwie so im Bürgertum warst, dass das jetzt... ja, jetzt nicht so das Judentum praktiziert war, sondern dass du da irgendwie so evangelisch da so ein, irgendwie da die Erziehung bekommst und sie ist sogar konvertiert auch.
Ja, aber das interessiert die Nazis natürlich nicht.
Ja, richtig, ja. Ist, sie war halt trotzdem nicht arisch, ja. Sie war da aber am Anfang noch ein bisschen in Sicherheit, unter Anführungszeichen, weil sie ja Österreicherin war. Als Ausländerin, da jetzt nicht ganz so den Zugriff da irgendwie die Nazis hatten. Nichtsdestotrotz ist ja 1933 trotzdem die Lehrbefugnis entzogen worden. Sie hat dann auch 1936 irgendwie auch nicht mehr öffentlich auftreten dürfen. Also es ist dann so, zu manchen Sachen ist dann nur Otto Hahn eingeladen worden und sie gar nicht. Ja. Ja, 38 ist dann halt das Schicksalsjahr. Da war es da aber gerade wissenschaftlich halt super spannend bei Ihnen. Also Sie haben da eben in den 30er Jahren, Anfang der 30er, also 34, haben Sie da eben begonnen mit den Experimenten Uran zu untersuchen. Und zwar, man muss jetzt ein bisschen ausholen, Enrico Fermi hat an und für sich damit begonnen, so nach Transuranen zu suchen und zu forschen. Ja. Also die Idee war dahinter, dass du halt schwere Elemente hast, wie jetzt eben Uran oder Thorium. Und wenn du die jetzt eben mit Neutronen beschießt, dass die dann halt reagieren würden, instabil werden und dass dann halt noch schwerere Elemente entstehen könnten, also eben diese schwere als Uran, also Transurane. Und ich finde das ganz spannend, weil ja Neutronen erst 1932 überhaupt von Chadwick entdeckt wurden. Ja, und,
ach krass,
Also es ist
das geht schnell,
ja. Auch ganz neues Forschungsgebiet eigentlich.
Was für eine irre Zeit für die Physik damals.
Ja,
also
ich finde das super spannend, ich wäre da total gerne gewesen.
Ja, also da ist ja alles passiert eben. Es ist da ein Neutronen entdeckt und auch dieses Who's Who, die waren ja alle, also ich glaube nicht, dass es damals zufällig diese ganzen brillanten Leute auf einem Haufen waren. Ich glaube, es war halt damals einfach so viel los in der Physik, dass es so viele Entdeckungen gab, die man machen konnte. Irre, Wahnsinn.
Ich weiß nicht, für mich hört sich das aus einem goldenen Zeitalter.
Ja, leider halt durchsetzt mit dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, aber, das ist halt wirklich, finde ich, ewig schade. Ja, also 34 haben sie begonnen, diese Uranatome mit Neutronen zu beschießen. Es ist dann 35 ist dann eben auch Strassmann ja dazugekommen. Also es ist eine Meitner-Hahn-Strassmann-Gruppe hat sich dann gebildet. Ganz spannend, bereits 1935 hat Max Planck Hahn und Meitner für den Nobelpreis bereits vorgeschlagen, also für das darauffolgende Jahr.
Schon 35?
Ja, und 36 wurde sie sogar alleine nominiert, hat ihn natürlich auch nicht bekommen. Ja. Und sie war auch wahnsinnig aktiv, was Publikationen betrifft. Also sie hat von 32 bis 38, 30 Artikel auch publiziert. Also
wow.
Da ist schon richtig viel passiert. Ja. Also eigentlich war das jetzt super spannend, was sie uns ja waren mitten in den Forschungen. Und dann ist aber eben 1938 passiert. Ja, es war dann auch der Anschluss Österreichs an den Nazi-Deutschen. Das heißt, sie ist dann eben eigentlich auch Deutsche geworden. Ja, also war dann eben keine Ausländerin mehr. Und dann ist es halt für sie wirklich brenzlig geworden.
Sehr gefährlich.
Ja. Und recht unvorbereitet, überstürzt, sie dann geflohen über, ich glaube, Holland oder sowas, nach Schweden, also nach Stockholm. Und es waren da aber wirklich mitten bei diesen Experimenten eigentlich. Hahn hat dann natürlich eben weiter geforscht. Die Resultate, die er gemacht hat, waren ein bisschen unerwartet. Und er hat damit nichts anfangen können, weil eben anstelle von diesen schweren Elementen, die sie jetzt eigentlich erwartet haben, laut eben dieser damaligen Vorstellung jetzt von der Atomphysik, sind dann in diesen Proben irgendwie leichtere Elemente aufgetaucht. Also vor allem Barium hat er sich jetzt irgendwie nicht ganz erklären können. Es ist wirklich, also ein paar Monate nachdem sie geflohen ist, hat sie dann eben auch einen Brief bekommen vom Hahn, der das halt beschrieben hat. Und das ist auch das, was du vorhin gemeint hast, dass er sie offensichtlich gewertschätzt hat, weil er da eben wirklich sie gebeten hat, ja, bitte schau dir das nochmal an. Das kann eigentlich nicht sein. Ja, also
war vielleicht für ihn auch nicht ganz ohne Risiko, oder? Wenn du da an jemand Geflohenen im Exil unter den Nazis als nicht arisch gilt, Briefkontakt hast.
Ja, aber die dürften doch einen regen Austausch gehabt haben. Also Briefkontakt funktioniert haben.
Wie funktioniert er?
Und da hat er halt dann seine Ergebnisse geschickt und wollte sie ja publizieren und war da irgendwie so, okay, sie sind da an was dran, aber wenn das jetzt nicht stimmt, wenn das ein Schmarrn ist,
muss wissen, was das ist.
Ja. Das mit Barium da irgendwie ein Blödsinn ist, ja, wollen sie sich dann natürlich auch nicht die Blöße geben, ja, und sie gefragt, was er sich das ihm anschauen kann, ob sie da irgendwie eine Idee hat, was da passieren könnte. Ich finde das ganz spannend, weil es gibt dann diesen legendären Spaziergang zu Weihnachten, diesen Weihnachtsspaziergang, wo sie halt mit ihrem Neffen Otto Frisch, der eben auch Physiker war, zu Weihnachten spazieren gegangen ist und da haben sie sich das überlegt und was das halt sein könnte und da diese Atomkerne irgendwie zerplatzen oder was da halt los ist. Und haben sich das dann durchgerechnet, haben dann geschaut, okay, gut, vielleicht kann es wirklich irgendwie sein, dass das irgendwie zerfällt oder so. Gemäß Einsteins also berühmten Formel ja doch, dass E gleich mc², dass das halt wirklich dann sein kann, dass das eben zu Barium, also dass das ein Zerfallsprodukt dann eigentlich ist, ja. Was er sich vorher eigentlich nicht erklären konnte und hat das eigentlich das erste Mal dann durchgerechnet, ist dann eben auch zu diesem Ergebnis gekommen, dass da wirklich enorm viel Energie auch freigesetzt wird. Ja. Also wir sprechen da von 200 Millionen Elektronenvolt, ja, also pro Spaltung. Das ist schon ziemlich viel.
Ordentlich, ja.
Und hat da sich dann mal das durchgerechnet. Auch hat das dann eben auch Hahn dann eben gesagt. Und sie hat dann mit dem Frisch, also mit ihrem Neffen, dann im Jänner dann schon publiziert dazu, ja, die Theorie eben der Kernspaltung. Und Hahn hat dann eben auch die chemischen Ergebnisse, also im selben Jahr dann auch publiziert. Ja.
Das ist für mich so richtig klassische Physik, also nicht im Sinne von klassische Physik, aber so ein Klassiker, Physiker, die irgendwo spazieren gehen und irgendwas Weltbewegendes durch. Also ja. Ich finde das immer so spannend, dass man durch eben diese Gespräche, ich glaube ja, Einstein und Gödel sind auch viel miteinander spazieren gegangen und so weiter. Stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man da irgendwie zum Denken kommt und dass man durch Gespräche, durch reine Kopfarbeit im Prinzip, also ich meine, klar, man hat diese Experimente, diese Ergebnisse und dass die beiden dann da drauf gekommen sind und festgestellt haben, oha, wenn das stimmt und dann sind ja diese beiden Tochterprodukte von diesem gespaltenen Atom, sind ja etwas leichter, wo ist der Rest? Und dann E=mc², was ja auch, ich meine, Einstein war ja noch quick lebendig während der Zeit, das war jetzt auch noch nicht alte Schule, rausgefunden haben, mein Gott, da werden 200 Millionen Elektronenvolt frei und dann, das muss denen, also kann mir nicht anders vorstellen, das muss denen klar gewesen sein, was das bedeutet, oder? Also gibt es da irgendwelche Aufzeichnungen, dass sie wussten, dass man das zu einer Waffe machen kann in dem Moment schon, oder?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich
schon, oder? Wenn du das siehst und merkst so, oha, pro Atom 200 Millionen Elektronenvolt, überleg mal, wie viele Atome so in einem Kilogramm sind.
Dann hast du,
Timo, da würde ich gerne Mäuschen spielen in so einer Situation, in dem schwedischen Schnee zuhören, was die beiden besprochen haben, wie sie drauf gekommen sind.
Ja, und dann Zettel und Stift auspacken und das dann mal so, rechnet das mal schnell durch, nicht ganz spannend. Ja, aber du sagst es auch, das war halt damals auch wirklich so eine Zeit, wo halt du durch Nachdenken und überlegen und außer halt wirklich noch Neues entdecken. Also das geht ja heute gar nicht mehr. Ja. Also es ist ja mittlerweile alles auch so komplex und Dings ist halt wirklich nur, so kannst du es gar nicht machen.
Den Überblick damals noch zu haben über alles Mögliche. Ich glaube, das ist gar nicht die Schuld von irgendwas, nur es ist inzwischen so hochkomplex, dass jeder halt hochgradig spezialisiert ist.
Ja,
du hast ja gar keine Ahnung von, du hast gar nicht die Zeit, dich da irgendwie tief in irgendwelche anderen Gebiete einzulesen.
Ja,
das schon.
Bezüglich Kernspaltung, kennst du Einstein Junior, den Film?
Der Name sagt mir irgendwas. Ich habe ihn nie gesehen. Ich glaube, ich habe, aber der ist schon ein bisschen älter, oder?
Ja, der ist aus den 90ern. Ist nämlich, glaube ich, ein australischer Film oder so. Ich weiß nicht, neuseeländisch, weiß nicht. Er wohnt in Tasmanien, der Einstein Junior.
Ah, okay.
Und genau, und er nämlich, deswegen ist mir das jetzt auch eingefallen, weil er lebt da in Tasmanien auf so einer Apfelplantage mit seinen Eltern, ziemlich entlegen. Und der denkt halt auch immer urviel nach und ihm fliegt auch ein Apfel auf den Kopf und so, ja, und entdeckt Newton und Einstein und das alles immer auch durch Überlegen. Ja. Und dann probiert er halt immer was aus. Und er entdeckt dann eben auch die Spaltung des Bieratoms. Ja. Also das bringt dann die Bläschen ins Bier. Und er erklärt eben Kernspaltung eigentlich auch sehr gut. Und ein sehr witziger Film, also kann ich empfehlen. Also fährt dann natürlich nach Sydney, weil er dann eben seine Entdeckung präsentieren möchte. Er trifft dann auf Marie Curie und überhaupt auf ganz viele Wissenschaftler. Also es ist wirklich ein sehr amüsanter, eine Komödie. Aber eben, also Ernest Rutherford tritt dann auf, also ihn trifft in der Irrenanstalt und solche Sachen.
Ah, ja, stimmt, der ist ja Neuseeländer. Ja,
und genau, also wirklich, hat sehr viel Augenzwinkern auch. Und eben die Kernspaltung wird hier aufgrund des von einem Bieratom eigentlich sehr, sehr gut erklärt. Ja. Also deswegen kann man sich dann auch anschauen. Also vielleicht wollen wir uns noch ganz kurz überlegen, ja, also was dann eben bei so Atomkernen, warum die eigentlich so stabil sind, ja, also dass die halt in diesem Gleichgewicht gehalten werden. Es sind hauptsächlich zwei Kräfte. Also meistens sind die starke Kernkraft in den Atomkernen, die hält die Protonen und die Neutronen zusammen. Neutronen sind ja quasi neutral, ja, und die Protonen sind aber bei positiv geladen. Ja. Das heißt, es gibt dann natürlich noch eine zweite Kraft, weil sie natürlich gleiche Ladungen, das wissen wir, Coulombkraft, abstoßen. Das heißt, wir haben so eine elektrostatische Abstoßung auch noch. Ja. Und die halten sich so immer so ein bisschen die Waage. Ja. Das Ding ist aber, dass diese starke Kernkraft, die hat dann nur eine extrem kleine Reichweite. Also wir sprechen hier von 1 bis 3 Femtometern. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz klein. Diese Abstoßungskräfte jetzt bei den Protonen, die sind aber sehr stark. Und wirkt auch viel weiter. Also eigentlich auf den ganzen Atomkern, auf alle Protonen, während die starke Kernkraft halt eher so auf den Nachbarn halt nur wirkt.
Das heißt, die direkte Bindung sozusagen.
Genau, ja, richtig, ja. Und jetzt hast du dann das bei schweren Kernen, also eben Uran-235, die wirklich auch große Kerne sind, also viele Protonen. Und die elektrostatische Abstoßung wirkt über den ganzen Kern hinweg, ja, ist halt sehr groß. Und ich habe gerade gesagt, dass diese Kernkraft ja nur eine ganz kurze Reichweite hat. Das heißt also gerade die, die dann so am äußeren Rand sind und so, die sind halt dann wirklich ja nicht mehr so stark gebunden, ja. Also das wird dann ein bisschen instabiler, ja. Bei der Kernspaltung, ich habe ja schon gesagt, dass sie ja die mit Neutronen ja beschossen haben. Ja, das heißt, es wird dann dieser Neutron, also dieses Neutron wird dann eingefangen, ja, wodurch es halt dann in so einen instabilen, angeregten Zustand versetzt wird. Eben so ein Ungleichgewicht dann entsteht, ja, ein energetisches. Und das heißt, es steigt dann durch auch die Wahrscheinlichkeit, dass es eben in zwei leichtere Kerne zerbricht. Und dieser Zerfall setzt dann eben einerseits natürlich diese Energie frei, ja, also was ich eh schon gesagt habe, kinetische Energie und dann eben auch Gammastrahlung. Es werden dann aber bei dieser Spaltung 2 bis 3 Neutronen freigesetzt, ja, und die können dann auf weitere schwere Kerne treffen, spalten diese und dann hast du eben diese Kettenreaktion, ja. Was jetzt eben bei den Kernkraftwerken gewünscht ist, kontrolliert läuft das eben ab, ja, aber eben bei einer Atombombe ist das halt dann, ja, läuft das unkontrolliert ab, das heißt, das ist wirklich ganz massiv, diese schnelle Energieabgabe, ja.
Das heißt, mit dem Neutroneneinschuss gewinnt die elektrostatische Kraft über die starke Kernkraft dann sozusagen. Also dann wird der Kern so instabil, dass er auseinanderfällt.
Genau.
Und die Energie, die frei wird, ist ja im Prinzip, hat das was da mit der Bindungsenergie der starken Kernkraft zu tun?
Also natürlich, das spielt natürlich auch eine Rolle, ja.
Schon, oder?
Ja, natürlich, das hast du schon, ja. Die Kernspaltung ist halt auch nur bei den großen Kernen halt möglich, weil du dann durch diese geringe Reichweite auch von der Kernkraft, ja, dass das halt dann eben auch nicht mehr so stark wirkt, ja, du hast dann eben diese Protonen, eben das wird dann immer stärker, ja, und das wird dann halt einfach instabil, ja.
Das ist ja immer dieses, wenn du Energie rauskriegen willst, musst du große Kerne spalten oder leichte Kerne fusionieren.
Genau, richtig, Aber die Fusion ist dann eben bei den leichteren, ja, das stimmt.
Ist besser, genau. Ja, genau, wenn du anfängst, irgendwie sehr leichte Kerne zu spalten, steckst du halt viel mehr Energie rein, weil sie wahrscheinlich einfach stärker aneinander gebunden sind, als wenn du diese riesen Dinger denkst. Ja, okay.
Groß kann man da gar nicht sagen, aber eben.
für einen Atomkern.
Ja, genau, also das ist halt eben bei so einem Uran-235 und so, da bist du halt so bei diesen, ich glaube, 12 Femtometern oder sowas oder bis zu 15 und das ist halt...
Das ist schon groß.
Ja, und die starke Kernkraft ist halt geringer, ja, das heißt, ja, die Reichweite ist da halt geringer, das heißt, das ist dann halt nicht mehr ganz so stabil, also das reagiert schneller mit den Neutronen. Also nur, dass wir wissen, was da im Kleinen passiert, ja, im Großen eben ist dann die Atombombe natürlich entstanden, du hast es eh schon angesprochen, ja, mit Oppenheimer, dem Film, also das amerikanische Manhattan-Projekt, da jetzt, glaube ich, eh sehr viele Geschichtsnachhilfe bekommen, ja, mit dem Film. Film. Na, und sie wurde dann aber auch die Mutter der Atombombe genannt. Also das finde ich einfach fast ein bisschen gemein. Ja, also
ja, und vor allem, das ist ja auch etwas, was ihr, glaube ich, gar nicht gefallen hat.
Nein, gar nicht.
Sie hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich weiß nicht, ich habe immer nur mal wieder gelesen, vielleicht weißt du da mehr, dass sie immer wieder Angebote gekriegt hat aus den USA und die abgelehnt hat und sagt, sie arbeitet nicht an so einer Waffe mit.
Ja, richtig.
Und das ist, glaube ich, für sie schwierig gewesen. Das ist also kein schöner Titel.
Genau, also du hast das eh schon gesagt, also sie hat Angebote bekommen natürlich, da auch mitzuarbeiten, hat das wirklich ganz entschieden abgelehnt, also sie war auch immer gegen diese militärische Nutzung. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob du jetzt, wenn du das entdeckst und siehst, okay, da wird wohl viel Energie auch freigesetzt, da kann man eine Bombe draus machen, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da jetzt unbedingt, also wenn du vielleicht nicht so denkst, ich weiß es nicht, aber es war halt der Zeitgeist damals auch ein anderer. Und
naja, da kommt man ja so ein bisschen zu diesem, das gibt's auch in den Stück Die Physiker, was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr aus der Welt genommen werden.
Yeah.
Ich meine, die haben veröffentlicht, Hahn und Meitner, dann wusste die Welt sozusagen, was da passiert. Und ich glaube, es war dann Einstein und Leo Szilard, die dann an den amerikanischen Präsidenten diesen Brief geschrieben haben, dass die Deutschen dieses Wissen natürlich auch haben jetzt, dass es die Amerikaner den Deutschen da zuvorkommen müssen. Und das, glaube ich, ist nochmal ein ganz anderes Thema, über was man sich da unterhalten kann.
Das auf jeden Fall, ja. Ich meine, ich möchte bei dem halt schon noch vorausschicken, ja, dass 1938 ja fast zwei Drittel der deutschen Atomforscher das Land verlassen haben. Also ich bin mir nicht sicher, ob Deutschland auch dieses Know-how wirklich gehabt hätte.
Und man hat ja danach dem Krieg gesehen, wie weit hinten dran Deutschland eigentlich war.
Ja, eben, ja.
Und ich meine, ja, da kann man natürlich irgendwie Heisenberg und Co. glauben, heuer, wir haben das irgendwie absichtlich zurückgehalten. Das weiß ich nicht, ob ich das glaube, muss ich sagen. Ich glaube, dass die einfach nicht das Know-how, also genau, den Mann, die hatten nicht die Leute dafür.
Ja,
ich meine, die haben da in einem Braukeller, haben die da in irgendeinem Reaktor rumgedoktert, wo es einfach mal wieder gebrannt hat, soweit ich gelesen habe und so weiter. Und ich meine, die Amerikaner haben einen im Vergleich, ich meine, das wussten sie natürlich damals nicht. Ich denke, dass das schon die Angst, dass Deutschland in der Lage ist, sowas zu bauen, war schon real. Aber ich glaube, im Nachhinein, wo man gesehen hat, dass Deutschland war weit weg davon, irgendeine Form eine Atombombe zu bauen.
Im Nachhinein kann man immer sagen, hätte, wäre, weil es ist halt auch so, also Lisa Meitner hat auch gesagt, dass, weil sie erst 38 geflohen ist und es waren also die ersten Empfehlungen, dass sie über eine Flucht nachdenken, so ja schon 1933 irgendwie da, also wie das ja alles angefangen hat und sie ist aber entschieden zu bleiben. Und da hat sie halt auch gemeint, ja, dadurch, dass sie erst 38 geflohen ist, war das halt jetzt nicht nur dumm von ihr, sondern ja, hat sie diesen Hitlerismus gefördert und das alles, weil dadurch war ja auch, ist ja die Forschung weitergegangen. Sie hat ja auch Hahn überredet, 34 dann noch einmal das zu beginnen, sich das anzuschauen, diese Experimente zu starten. Also da war ja sie wirklich die forcierende Kraft dahinter, dass sie das nochmal aufnehmen. Und wenn sie dann vielleicht früher geflohen wäre, ja, weiß nicht, vielleicht wäre dann aber wer andere draufgekommen. Also.
Man merkt es ja auch an dieser Zeit, ne, die Dinge lagen irgendwie in der Luft. Dieses Zurückhalten auch, davon hätte nichts gebracht. Ich habe ein paar Reden von ihr, von Meitner dann nach dem Krieg mir mal angeschaut. Sie redet immer wieder von Ehrfurcht vor der Wahrheit. Und ich glaube, das zieht in der Hinsicht schon auch. Wahrheit ist Wahrheit. Und klar kann man sich strategisch überlegen, macht das jetzt Sinn, das zu veröffentlichen, aber ich glaube, das konnte man damals gar nicht zurückhalten.
Ja, das glaube ich auch, ja. Sonst hätte es halt wer andere entdeckt. Also wie gesagt, Fermi hat ja da auch angefangen eigentlich damit, ja, mit diesen Transuranen und die werden vielleicht auch früher oder später dann irgendwie zu dem Schluss gekommen oder wer andere.
Es ist halt die Frage, inwiefern kategorisiert man das ein? Also ich meine, Meitner als Mutter der Atombombe zu nennen, sehe ich halt als komplett verfehlt an. Also
total,
damit hat sie wirklich gar nichts zu tun. Und sie hat es auch entschieden abgelehnt.
Genau, das also ganz im Gegenteil. Also sie hat das, wie gesagt, das entschieden abgelehnt. Sie hat sich auch dann wirklich also ab 45 auch immer wieder öffentlich also Stellung bezogen, dass sie halt wirklich gegen diese Nutzung von Atomwaffen ist und friedliche Nutzung der Kernenergie. Und da war sie wirklich Pazifistin, kann man schon so sagen. Ja. Aber wie ging es dann eben weiter dann nach dem Krieg? Otto Hahn hat dann 1944 den Nobelpreis für Chemie bekommen, Meitner eben nicht, das haben wir schon besprochen. Und das finde ich halt dann auch ein bisschen komisch, weil eben, wir haben vorhin besprochen, dass sie offensichtlich ja schon auf Augenhöhe gearbeitet haben, gegenseitig Respekt, und dass er da halt dann irgendwie nie das irgendwie zurechtgerückt hat.
Das wundert mich auch. Sie hat das aber auch, also es gibt Interviews mit ihr, wo sie dazu gefragt wird und da geht sie immer, ja, aber es war ja auch die hervorragende Arbeit von Hahn und Strassmann. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so Anstand war damals, dass man das dann so hingenommen hat, aber zum Beispiel, ja, also Hahn hätte sich, es stimmt natürlich, also man muss heutzutage sagen, er hätte sich da äußern müssen. Mhm. Und das, es ist eine Riesenverfehlung vom Nobelkomitee. Also zu glauben,
ja.
Also damals, glaube ich, die Begründung war, ja, Meitner war ja nur sowas wie der Rechenknecht vom Hahn. Und das ist halt eine katastrophale Fehleinschätzung.
Das finde ich auch, dass das halt nicht wirklich gewürdigt wurde. Ja, also ich habe mir da auch so ein bisschen jetzt bei der Recherche auch diese Argumentationen angesehen, also weil immer auch wieder diese Einreichungen, eben diese Nominierungen mhm. waren. Und ja, also so Sachen, dass sie halt vor den Nazis fliehen musste, ja,
ist halt
überhaupt nicht irgendwie berücksichtigt worden, ja, oder ja. solche Sachen. Und das ist halt schon auch, finde ich halt schon ein bisschen krass auch, ja, also zu sagen, ja, sie war ja nicht dabei, also
ja. Ja, genau, sie war nicht vorhanden, aber sie hat die theoretische Untermauerung geliefert, also ganz klar. Und ich hatte das damals mal für einen Vortrag nachgeschaut. Physik-Nobelpreise, ganz früh die erste Frau mit Curie, 1902, mhm. glaube ich. Und die zweite Frau, ich glaube in den 60ern oder 70ern, also deutlich, also ist völlig absurd viel später. Das war Curie und dann kam erstmal niemand mehr, richtig lange.
Wer also war danach? Weil ich glaube, ihre Tochter hat ja dann auch einen bekommen, oder?
Die hat in Chemie einen gekriegt. Curie hat ja einen in Physik und in Chemie gekriegt. Mhm. Und der zweite Physik-Nobelpreis an eine Frau ging 1963 an Maria Goeppert-Mayer.
Wahnsinn, okay. Ja.
63, also 60 Jahre.
60 Jahre, ja. Naja.
Und es sind bis jetzt sind's 1, 2, 3, 4, 5 Frauen.
Okay, ja.
Die einen Physik-Nobelpreis gekriegt haben.
Ich muss ja sagen, je länger ich mich mit diesen ganzen Nobelpreisen da beschäftige, ja, desto mehr denke ich mal, ja. Es war ja heuer genauso, wie das verkündet worden ist, ja. Und ich habe dann so vorher gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, wahrscheinlich irgendwie so Friedens- oder Literaturnobelpreis, das kriegt vielleicht eine Frau, ja, aber die ganzen anderen Sachen ist ja schon wieder, Und es ist halt dann auch immer so eine Frage, okay, ist es, weil zu wenig Frauen in der Forschung sind? Wenn ja, warum, klar. Oder ist es halt dann, und ich glaube halt gerade bis in 60 Jahren, bis 1963, war es halt auch dieses Bild einfach, ja, dass halt, wenn Frauen dabei waren, dann waren sie halt irgendwie so, haben wir vielleicht die Rechnungen gemacht und halt die Assistentinnen oder so, ja.
Aber das bedingt sich ja alles selber. Ich meine, wenn man sagt, man vergibt 60 Jahre lang keinen Nobelpreis, selbst an dann so Ausnahme-Koryphäen wie Meitner, da ist das halt dann auch so, ja, aber da müsst ihr euch halt auch nicht wundern, dass da so wenig Frauen drin sind.
Ja.
Also nicht, dass alle einen Nobelpreis wollen, aber das spiegelt ja eine allgemeine Haltung wieder, wie du als Frau behandelt wurdest in der Zeit.
Und ich denke mal halt, wenn du mehr als 40 Nominierungen hast, dann...
Ja, sollte es vielleicht irgendwann mal.
Dann schaut es halt schon nach System dahinter aus, ja.
Ja.
Also, auf jeden Fall, ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit sie sich da wirklich gegrämt hat. Es hätte auf jeden Fall zugestanden. Nach dem Krieg und so, sie hat ja dann durchaus auch Anerkennung bekommen, also ganz so ist es auch nicht, hat dann eben verschiedene Max-Planck-Medaille, Enrico-Fermi-Preis bekommen, also sie hat dann schon auch Würdigungen bekommen, Ehrungen, Auszeichnungen, hat dann eben auch in Cambridge ab den 60er Jahren gelebt und dort auch war da tätig am Physikinstitut, sehr lang, und 1968 ist sie dann gestorben, ist 89 Jahre alt geworden. Und, ja,
stolzes Alter.
Ja, ich finde es recht schön, dass auf ihrem Grabstein, also soweit man Sachen auf Grabsteinen schön finden kann, steht halt die Inschrift einer Physikerin, die nie ihre Menschlichkeit verlor. Und das finde ich eigentlich recht, recht schön.
Das hört sie gut. Ist sie in Cambridge begraben worden?
Ich glaube, also ich habe es jetzt nicht genau gefunden.
Sie ist ja da gestorben. Also
genau, also ich nehme es jetzt mal auch da an. Ja, also sie ist ja dann auch nie nach Deutschland zurückgekehrt. Also das, das Ganze, das dürfte sich doch ein bisschen dann aufgeregt haben, wie halt dann auch quasi das Nachkriegsdeutschland auch mit der Vergangenheit umgegangen ist. Ja.
Die Aufarbeitung.
Dass, dass es da keine Aufarbeitung da irgendwie stattgefunden
die nicht
hat.
Vorhanden, ja.
Also das, sie wollte dann auch nicht mehr zurück nach Deutschland. Und das wurde dann immerhin, also das hat sie dann nicht mehr erlebt, halt postum. 97 hat das chemische Element Meitnerium nach ihr benannt. Also da hat sie noch so ein bisschen eine Würdigung nachhinein, aber ja.
Ein Venuskrater heißt Meitner?
Ja, es gibt ein paar, ich glaube, es gibt auch einen Asteroiden und der nach ihr
benannt
ist.
Es gibt auch Asteroiden, aber ich meine, klar, das ist alles schön.
Ja, richtig, das ist schön, aber genau, ja. Ich finde, sie hat sich trotzdem nie unterkriegen lassen. Also sie ist, finde ich, doch ihren Weg gegangen und hat da für die Wissenschaft auch gekämpft und ist da einfach auch immer dran geblieben und hat sich da in der Hinsicht halt schon, glaube ich, verwirklicht, soweit es ihr halt möglich war. Also ich meine, es ist halt bei ihr sehr doch zwei Weltkriege auch miterlebt, war sicher nicht einfach. Da gibt es auch so ein schönes Zitat von ihr, ich glaube, das nehme ich jetzt auch zum Schluss. Und zwar hat sie auch gesagt, das Leben muss nicht leicht sein, wenn es nur inhaltsreich ist. Und ich glaube, von dem her hat sie dann ein erfülltes Leben gehabt. Also ich glaube, den Inhalt hat sie sich da sehr gut erfüllt.
Sie ist, finde ich, für mich so eine große Frau irgendwie, weil ich glaube, sie hat sich Zeit ihres Lebens geweigert, sich darauf zu beziehen, auf ihre Rolle als Frau in der Physik, sondern sie hat immer versucht, ihre Arbeit für sich sprechen zu lassen. Mhm. Ich glaube, später hat sie dann auch, als sie dann schon älter war, angefangen, Vorträge und so weiter zu halten über Frauen in der Physik und hat dafür auch gekämpft. Aber ich glaube, in ihrer eigenen Karriere war sie immer davon überzeugt, dass sie mit ihrer Arbeit für sich sprechen kann. Und das hat ja auch funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Und hat ja Leute wie Max Planck, die ja auch nicht gerade frauenfreundlich waren.
Auch Mann seiner Zeit, sagen. Ja.
Absolut. Ich glaube, es gibt ein schönes Zitat von ihm, das hatte ich damals irgendwie, Amazonen sind auch auf geistigem Gebiet unnatürlich oder sowas. Also Max Planck war jetzt nicht begeistert davon.
Ja.
Und trotzdem war er dann einer ihrer großen Befürworter. Und ich glaube, das davor habe ich einfach großen Respekt, dass sie sich da so durchgeschlagen hat und diese riesen Titanen der Physik da es mit denen aufgenommen hatte und am Ende tatsächlich einen Beitrag zur Physik geleistet hat. Ich meine, Atomkraftwerke funktionieren so. Das ist jetzt keine Randnotiz, die sie da gemacht hat.
Ja, eben, und abschließend vielleicht noch ganz kurz, dass wir eben nochmal besprechen, dass sie natürlich auch Bedeutung für die Astronomie hatte. Ja. Ganz viel, was jetzt die nukleare Astrophysik betrifft, die Bildung schwerer Elemente, ja, die Prozesse, die da ablaufen, auch bei Supernova, eben auch in den Sternen selber, ja, also gerade die Sternenforschung. Das hat man alles eigentlich, diese Grundlagen gebraucht. Ja. Du brauchst diese Atomstruktur, du brauchst dieses Wissen über diese ganzen Zerfälle, wie heißt das? radioaktiven Zerfall, ich nenne es mal so, genau. Diese Entdeckung der Kernspaltung von ihr hat da schon auch den Weg geebnet für eben weitere Forschung, ja, dass wir dann eben auch in der Astronomie natürlich sehr viele Fortschritte gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch eine menschliche Erkenntnis gewesen, dass man sagt, dass was Physiker da in ihren Laboren kochen, ist nicht einfach nur eine Wissenschaft, die mit der Realität nichts zu tun hat, sondern ich glaube, die Atombombe bei all ihrer Grausamkeit hat für den Rest der Welt klar gemacht, dass das keine Hirngespinste sind, dass die Kernkraft oder diese Kräfte, die da entfesselt werden, dass das echt ist. Und ich sag gar nicht, dass das gebraucht hat oder gut war, aber ich glaube, dass war schon so ein Ruck, der so ein bisschen durchgegangen ist mit der Kernspaltung, dass diese hochelitäre natürlich akademische Forschung schon auch was mit uns zu tun hat und dass man das natürlich dann auf den Kosmos irgendwo anwenden kann. Und ich denke, die Kernspaltung ist ja dann die Voraussetzung, dass man Kernfusion ordentlich versteht. Das ist natürlich ein großer Schritt, der da gemacht wurde, bei dem sie beteiligt war. Es ist natürlich auch der Anfang eines anderen Zeitalters. Ne? Ich glaube, die Entdeckung der Kernspaltung hat etwas eingeläutet in der Menschheit. Nicht nur, aber schon auch durch die Atombombe. Ja, aber Kaffee mit Lise Meitner wäre auf jeden Fall
schon, gell?
Spannend. Würde ich mich sehr gerne mit ihr unterhalten.
Ja, würde ich auch gerne. Oder bei diesem Weihnachtsspaziergang mitgehen.
Ja, dabei sein, genau. Ein bisschen zuhören einfach nur. Ich will gar nicht stören. Ja, wunderbar. Ja, cool. Vielen Dank für diesen schönen Zusammentrag, Eva, für Meitner. Vielleicht sind jetzt die Hörerinnen und Hörer genauso große Meitner-Fans wie wir.
Ja, hoffentlich.
Wäre natürlich zu hoffen. Ja, gut. Dann sind wir wahrscheinlich schon am Ende angelangt. Ich habe gehört, du hast so ein bisschen Pläne vielleicht, dass wir uns auch nochmal die Kernfusion nochmal genauer anschauen, irgendwann in der Zukunft. Wäre natürlich auch extrem spannend.
Natürlich, genau. Ja. Also
natürlich.
Da ist jetzt der Weg geebnet für Weiteres, ja.
Genau.
Genau, wenn wir jetzt die Kernspaltung besprochen, ja, dann ist natürlich die Kernfusion naheliegend. Ja. Ich glaube, da werden wir auch demnächst mal einen Blick darauf werfen. Ja.
Sehr cool. Freue ich mich schon sehr. Alles klar. Ja, vielen Dank und danke an euch natürlich fürs Zuhören. Wenn ihr euch noch mehr bedanken wollt mit einem Kaffee, den man vielleicht irgendwann mit Lise Meitner trinken kann, dann könnt ihr es natürlich auch spenden an Cosmic Latte, entweder einmalig oder auch ein Abo abschließen. Die Katharina und der Thomas haben das schon über PayPal gemacht. Da ganz großes Dankeschön an euch natürlich. Es geht auch über Steady oder Patreon, da könnt ihr eben diese Abos abschließen. Und ansonsten hilft es natürlich auch immer enorm, Bewertungen ohne Feedback hinterlassen, uns weiterempfehlen. Nur so kann der Podcast natürlich so laufen. Wenn ihr Feedback, Fragen, Anregungen habt, dann an kontakt@cosmiclatte.at oder ihr schreibt einen Kommentar auf cosmiclatte.at, der Website. Und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram unter cosmiclatte.podcast und auf X, ehemals Twitter, unter cosmiclattepod. So, das war, glaube ich, alles, was ich sagen wollte. Danke dir, Eva, und ich freue mich auf die Kernfusion.
Ja, genau, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.
sie war ja auch bei dieser Solvay-Konferenz.
Wo sie dieses Bild, ne, wo du bist, es kann nicht sein, da ist einfach jeder drauf.
Ja, und es ist halt wirklich eben, wenn du dir halt auch die von den ersten anschaust, wo halt Marie Curie und so dabei ist. Ja. Und dann eben aber auch, was sie war dann, glaube ich, 1933 oder so. Und ich glaube, Eta ist auch die Tochter von der Marie Curie dabei gewesen und so. Und das trotzdem, das ist so ein Who is Who, ja. Also das ist so.
Einstein, Schrödinger, Fermi. Ja, ja. Das ist wirklich ganz wild. Lorenz, glaube ich, sitzt da auch noch rum.
Ja, alle möglichen Bohr, ja.
Ja, und das finde ich, hat man auch in Oppenheimer, ich fand den Film schon sehr gut, weil da hat man es schon auch gemerkt, ne, dieses, die haben ja alle miteinander Kontakt gehabt. Also ich meine, ein riesen Physiker-Treff eigentlich.
Super spannend, ja, weil es halt echt so diese ganz großen Köpfe, die da halt jetzt die ganze Zeit in den Physikbüchern verfolgen, in den Lehrbüchern.
Alle gleichzeitig.
Und da sind die halt alle zusammen. Und ich denke mir dann echt immer so, okay, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, ja, ich glaube, ich würde echt dorthin fahren und da alle mal da irgendwie besuchen.